So, meine Damen und Herren, dann darf ich die Sitzung wieder eröffnen. Und wir starten jetzt den öffentlichen Teil unserer heutigen Ausschusssitzung. Ich eröffne und das Ausschusssekretariat startet auch den Livestream. Der ist nun aktiv. Prima, dann läuft's. Die Besucherinnen und Besucher möchte ich noch wie üblich darauf hinweisen, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Konsequenzen wären dann natürlich zu verhängen, aber das wird nicht passieren, weil keine Ton- und Bildaufnahmen eigens angefertigt werden. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 1 in öffentlicher Sitzung, Gespräch mit Bundesministerin Bärbel-Baas zum Thema Staatsmodernisierung sowie zu den digitalpolitischen Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und ich darf herzlich Sie, Frau Ministerin, bei uns im Ausschuss begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Und Sie haben auch noch Herrn Schäfer mitgebracht. Ganz herzlich willkommen. Und natürlich vom BMDS, wie üblich, ist unser parlamentarischer Staatssekretär Philipp Amthor anwesend und der Leiter der Abteilung Staatsmodernisierung und Bürokratieaufbau, Dr. Dominik Böllhoff. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute da sind zu diesem Tagesordnungspunkt. Wir haben vereinbart, dass die Ministerin zunächst ein Eingangsstatement uns gibt im Umfang von 10 Minuten. Und ich darf Sie bitten, jetzt einzuführen. Bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke wirklich sehr herzlich für die Einladung hier in diesen Ausschuss. Und ich bin auch wirklich sehr gerne gekommen, weil wir ja in der Tat gerade in Zeiten leben, wo es auch wichtig ist, dass sich auch vieles schnell verändert. Das erleben wir. Und ich glaube, das ist auch für diesen Ausschuss eine herausfordernde Zeit in einem Zeitalter der Digitalisierung, KI und viele Dinge, die wir auch in der Verwaltung noch vor uns haben. Deshalb ist diese Aufgabe wirklich groß. Und es geht auch nicht immer nur um Sicherheit, aber es geht auch um Orientierung, vor allen Dingen, wie wir gemeinsam vorangehen und auch das Land modernisieren wollen. Und dazu gehört eben auch die Modernisierung des Sozialstaates. Und hier möchte ich vier Bereiche nennen oder ansprechen. Das ist einmal natürlich die Digitalisierung des Sozialstaates in ihrem kompletten Umfang. Und da fangen wir natürlich auch nicht bei Null an, sondern mein Haus bearbeitet ja das Thema bereits seit Längerem auch mit Hochdruck. Und ich komme da auch gleich später noch mal drauf zurück. Ich will aber vielleicht erst mal mit der Kommission zur Sozialstaatsreform beginnen. Und diese Kommission hat ja auch sehr viele Vorschläge gemacht. Und an dieser Stelle will ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken bei Dr. Markus Reichel und auch Pasa Mavi, die ja auch als Begleitgremium mitgewirkt haben bei der Sozialstaatskommission der Koalitionsfraktion. Und das war wirklich eine konstruktive Zusammenarbeit. Also auch an Sie beide noch mal herzlichen Dank. Und die Kommission hat sich bei ihren Vorschlägen auf die steuerfinanzierten Leistungen konzentriert. Und dabei war wichtig, dass wir das soziale Schutzniveau erhalten. Auf der anderen Seite aber auch sagen, wir wollen diesen Sozialstaat, wie wir ihn kennen, nicht kleiner, sondern klüger machen. Und im Einzelnen bedeutet das erstens, wir machen den Sozialstaat einfacher und digitaler, zum Beispiel durch eine automatische Auszahlung des Kindergeldes und durch ein zentrales digitales Sozialportal. Und dort sollen dann auch Informationen eingeholt werden, Anträge gestellt werden, Bescheide abgerufen werden können. Zugleich bleiben die Anlaufstellen vor Ort erhalten. Das war auch wichtig. Dort werden Menschen beraten und unter anderem dabei natürlich auch unterstützt, die Angebote des Sozialportals dann auch zu nutzen. Eine Kernidee der Kommission ist es, Verwaltungsprozesse künftig zu gestalten und zwar so auszugestalten, dass sie aneinander auch anschlussfähig sind und sich digital verzahnen lassen können. Und so empfiehlt die Kommission beispielsweise eine plattformbasierte Modernisierung der Sozialverwaltung. Hierfür sollen die zukünftigen Basiskomponenten des Deutschland-Stacks die Grundlage für alle digitalen Prozesse der Sozialversicherung auch bilden. Zudem brauchen wir mehr Verbindlichkeit, um die Sozialverwaltung auch erfolgreich über alle staatlichen Ebenen hinweg zu digitalisieren. Und die Kommission empfiehlt daher verbindliche Vorgaben für IT-Standards zu setzen, sowie den Anschluss an das Sozialportal und die Nutzung von bestimmten Softwarelösungen auch vorzuschreiben. Und dafür soll eine Grundgesetzänderung angestrebt werden oder, wenn das nicht möglich ist, alternativ natürlich ein Staatsvertrag abgeschlossen werden. Denn wichtig ist, dass alle mitmachen, alle Ebenen, von der kommunalen über die Länder bis zum Bund. Und es macht sonst keinen Sinn, ein solches Sozialportal zu haben, wenn am Ende sich verschiedene Ebenen entscheiden, nicht mitzumachen. Deswegen ist an der Stelle wichtig, dass auch mindestens über einen Staatsvertrag zu fixieren. Und die Kommission empfiehlt darüber hinaus, den Datenaustausch zwischen den Sozialbehörden zu verbessern. Dafür sollen zusätzliche Register des NOTS angeschlossen und den Anwendungsbereich der Identifikationsnummer auch ausgeweitet werden. Auch der verfassungsrechtlich garantierte Sozialdatenschutz soll einfacher und digitaltauglicher werden. Hinzu kommt, dass Abläufe und Prozesse in der Sozialverwaltung auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz verstärkt automatisiert werden sollen. Und keine Frage, die Umsetzung der Empfehlungen zur Digitalisierung und auch Modernisierung der Sozialverwaltung wird ein gemeinsamer Kraftakt. Ich habe das gerade gesagt. Bund, Länder und die Kommunen müssen an einem Strang ziehen. Und dafür werden zum einen mein Haus, das BMAS, aber auch das BMDS zeitnah, das ist so abgestimmt, auch ein Expertengremium jetzt zur Digitalisierung der Sozialverwaltung einsetzen. Das heißt, das Gremium soll innerhalb von 6 Monaten den konkreten Fahrplan hin zu den ambitionierten Digitalisierungszielen erarbeiten, und zwar gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen. Das ist ein Zeitplan, den hat uns die Kommission so vorgeschrieben. Der ist sehr ambitioniert, aber ich denke, das bekommen wir hin. Vielleicht sogar schneller, was eine Roadmap der Digitalisierung angeht. Da brauchen wir, glaube ich, keine 6 Monate. Das wird schneller gehen. Aber wir brauchen zumindest die Zeit, um das auch gut aufzusetzen und vor allen Dingen mit den Ländern und Kommunen zu besprechen. Der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, sind die weiteren Maßnahmen zur Digitalisierung der Arbeits- und Sozialverwaltung, die wir bereits schon angeschoben haben. Im April 2024 haben wir im BMAS eine Digitalisierungsstrategie der Arbeits- und Sozialverwaltung veröffentlicht. Gemeinsam mit den Behörden unseres Geschäftsbereichs sind das insgesamt 60 Maßnahmen. Und unsere großen Träger sind bereits Vorreiter, das kann man sagen, für digitale Serviceangebote. Dazu gehören das Vorhaben Digitales Jobcenter zur Steigerung der Nutzung digitaler Angebote. In interdisziplinärer Zusammenarbeit haben wir dann 38 Maßnahmen entwickelt, welche sofort auch einem Praxistest in den Jobcentern unterzogen wurden. Und so haben wir in kürzester Zeit auch sichtbare Ergebnisse erzielt. Wir konnten zum Beispiel die Online-Nutzung auch in den teilnehmenden Jobcentern schon bis zu 50% steigern. Und in einem Folgevorhaben werden wir die Erkenntnisse, die wir aus allen Jobcentern auch bundesweit haben, dann auch allen anderen Jobcentern zur Verfügung stellen, damit eben auch verstärkter Einsatz von KI in den Fokus genommen wird. Und auch die Deutsche Rentenversicherung Bund ist an der Stelle schon sehr gut aufgestellt und ebenfalls Vorreiterin bei wichtigen Digitalisierungsprojekten. Ich will da nur das EUDI-Wallet nennen. Das ist ein wichtiges Projekt, das wir hier gemeinsam haben. Also das heißt, den Rentenausweis auch als einen der ersten Nachweise dort einzupflegen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und in die sogenannte digitale Brieftasche sollen natürlich auch noch weitere Nachweise möglich sein. Zudem arbeitet die Deutsche Rentenversicherung auch bereits mit künstlicher Intelligenz. Hier hat das BMAS einen KI-Leuchtturm in der Arbeitgeberprüfung finanziert und auch begleitet. Es hat sich also schon sehr viel an der Stelle getan, auch bei uns im Ministerium selbst. Und bereits im Jahr 2021 haben wir im BMAS das Netzwerk KI in der Arbeits- und Sozialverwaltung ins Leben gerufen. Und das Ziel ist, KI verantwortungsvoll und sicher in die Fläche zu bringen. Das ist ganz entscheidend. Im Netzwerk haben wir über 40 Vertreterinnen und Vertreter aus 20 Behörden des Geschäftsbereichs gemeinsam selbstverpflichtende Leitlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit KI in der behördlichen Praxis entwickelt. Und diese wurde dann auch im November 2022 veröffentlicht. Auch darüber hinaus machen wir uns natürlich über die KI-Entwicklung weiterhin Gedanken. Seit Anfang 2026 besteht eine Rechtsgrundlage im 10. Buch des Sozialgesetzes für die Entwicklung von KI-Modellen und auch KI-Systemen mit Sozialdaten. In den kommenden Jahren werden wir zudem rund 1,5 Milliarde Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in unsere digitale Infrastruktur investieren. Unter anderem werden wir die Serviceangebote der Deutschen Rentenversicherung und der Bundesagentur für Arbeit weiter modernisieren. Mithilfe von KI werden wir die digitalen Angebote für Bürgerinnen und Bürger ausbauen, um eben auch Verwaltungsprozesse schneller, effizienter und bürgerfreundlicher zu gestalten. Und wir werden auch das Once-Only-Prinzip weiter umsetzen, also dass Nachweise tatsächlich nur einmal an die Behörde abgegeben werden und dann die weiteren Maßnahmen und Umsetzungen dann auch aus einer Hand passieren können. Das ist das große Ziel und an dem arbeiten wir weiter. Mein dritter Punkt will ich heute auch noch mal nennen, ist die digitale Arbeitsgesellschaft. KI und Automatisierung verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bis Ende dieses Jahrzehnts wird es in Deutschland keinen Job mehr geben ohne KI. Und diese Entwicklung gerade auch in den kommenden 5 Jahren gut zu begleiten, werden wir auch mit Mitteln aus dem Sondervermögen ganz zentrale Fragen und auch Auswirkungen von KI auf Arbeit beantworten. Innovative Technologien können jedoch nur dann, oh, meine Zeit ist abgelaufen, ihr Potenzial entfalten, wenn natürlich die Beschäftigten in der Breite, ja, das stimmt, das war lustig. Das gebe ich zu. Ich will nur sagen, durch KI wird sich die Arbeitswelt, da mache ich auch einen Punkt, wird sich die Arbeitswelt verändern und wir müssen eben auch gucken, dass wir den Beschäftigten auch die Angst nehmen, wenn KI am Arbeitsplatz eingesetzt wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihr Eingangsstatement. Die restlichen Punkte können Sie bestimmt noch in den Debattenrunden mit unterbringen. Wir haben unter den Obleuten uns darauf verständigt, 2 Debattenrunden jetzt anzugehen. In der ersten Runde haben die Fraktionen 5 Minuten für Frage und Antwort. Ich darf Sie bitten, unmittelbar dann auf die Fragen auch gleich zu antworten. Wir beginnen in der ersten Runde für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Markus Reichel. Bitte schön.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte. Unser Koalitionsvertrag sagt ja auch nicht von ungefähr, dass der Sozialstaat eine Blaupause für die Digitalisierung unseres Staates insgesamt sein soll. Jetzt meine erste Frage und ich bitte, dass wir relativ knapp antworten, weil ich einige Fragen habe und wir nur 5 Minuten haben. Im Oktober jährt sich die Modernisierungsagenda des Bundes. Und was sind denn dann im Oktober die Projekte, die entweder begonnen oder auch schon substanziell mindestens mal eben in der Umsetzung sind oder auch abgeschlossen sind, die seitens des BMAS dann entsprechend vorgelegt werden?
Also zumindest kann ich ja den Teil nennen, der jetzt auch im parlamentarischen Verfahren ist. Also wir gucken uns natürlich ganz genau an, wo wir den Teil über Beauftragte und Berichtspflichten zurücknehmen, weil wir ja hier an der Stelle auch die Wirtschaft entlasten wollen. Das ist ein gemeinsames Ziel. Und in dem Falle haben wir ins Haus nochmal auch den Auftrag gegeben, weil wir ja jetzt das Thema der Sicherheitsbeauftragten, das war ein Teil auch zur Entbürokratisierung an der Stelle. Und wir planen natürlich, weil viele Beauftragte, die Unternehmen ja vorhalten müssen, gar nicht über das BMAS selbst kommen, sondern über die Unfallversicherung. Und wir haben jetzt weitere Überlegungen, wie wir hier an, es gibt ja viele weitere Beauftragte, die wir uns noch mal durchforsten. Dann haben wir durch Digitalisierung auch im Arbeitsschutz und so weiter natürlich auch alte Verordnungen, die wir aufarbeiten. Und das wird der Punkt sein, wo wir sagen, an denen wollen wir zur Entbürokratisierung, Modernisierung noch mal beitragen.
Vielen Dank. Sie haben ja schon die KSR-Kommission angesprochen, wo es auch eine große Freude war, mitzuarbeiten. Und die hat eine Reihe von Vorschlägen entsprechend vorgelegt. Eine davon war die von Ihnen genannte Gruppe Digitales. Und meine Frage, weil es ist in dem aktuellen Zeitplan, den ich gesehen habe, da wird diese Gruppe ja ihre Arbeit am Ende des zweiten Quartals beginnen und dann bis Ende diesen Jahres ihre Roadmap vorlegen. Meine Frage, lässt sich das nicht beschleunigen, dass wir eben zum Beispiel mit dem Jahrestag der Modernisierungsagenda diese Roadmap entsprechend in der Hand haben werden?
Ich gucke jetzt meinen Staatssekretär, Herrn Dr. Schäfer, an, aber wir haben vereinbart, wirklich, also eine Roadmap zu machen, das geht schneller. Natürlich, was die Konzeption an sich angeht, werden wir ein bisschen länger brauchen. Da hat die Kommission uns ja die Frist vorgegeben, wie ich finde, die ist schon sehr ambitioniert. Aber allein nur die Roadmap für die Digitalisierung, das werden wir. Also wenn wir das zu diesem Datum hinkriegen, würde ich mich ähnlich freuen wie Sie. Aber das ist zugesagt, dass wir das beschleunigen, was die Roadmap angeht.
Also es gibt ja Fristen für die Arbeitsdauer und dann gibt es noch Zeiträume für den Beginn der Arbeit. Und ich würde einfach anregen, dass man den Beginn der Arbeit an den Beginn der Frist legt. Und das wäre das zweite Quartal. Das ist ja, fängt ja bald an. Also 2. April oder 1. Eine weitere Frage in dem Kontext. Es gibt ja eine ganze Reihe von sehr, sehr konkreten Vorgaben in der KSR. Und ich glaube, das ist wirklich eine Blaupause für das, wie wir ganz konkret dieses Land modernisieren. Die sind sehr konkret formuliert, Bagatellgrenzen und dergleichen. Und der aktuelle Zeitplan sagt, die werden jetzt mal geprüft und ausgearbeitet und dann 2027 kommen die mal ins gesetzliche Verfahren. Auch hier meine Frage, geht das nicht schneller?
Also die Umsetzung nach Gesetzgebung dauert ja sowieso noch länger. Also wir können jetzt nicht sagen, nur wenn das Gesetz im Parlament ist, ist es schon alles umgesetzt. Was wir machen, ist wirklich eins zu eins diese Vorschläge, diese 26 Empfehlungen. Wenn alle mitziehen, sage ich immer. Es wird auf der Strecke noch Diskussionen mit Kommunen geben, mit den Ländern geben. Aber was uns hier im Bund angeht, ist vollkommen klar, das ist ein tolles Projekt. Ich glaube, das wird diesem Staat wirklich richtig modernisieren. Es ist eine große Reform, die auch über diese Legislatur hinausgeht. Aber wir werden alles, was an Gesetzgebung, wir packen jetzt verschiedene Pakete. Wir werden zum Beispiel Rechtsvereinfachungen, die vorgeschlagen sind, und andere Dinge vorziehen. Und das Größte ist natürlich das Digitalisierungsprojekt. Und wir wollen in dem Sinne die Gesetzgebung jetzt Schritt für Schritt, aber letztendlich bis Ende 27 alles abschließen. Und dann werden wir das alles umsetzen. Also wie gesagt, zugesagt, alle 26, original wie sie da sind, wenn alle mitmachen, dann werden wir die umsetzen.
Super.
Und so schnell wie möglich, in Paketen.
Aber es gibt ja doch wirklich eine Reihe von Quick Wins, wo ich sage, die könnte man wahrscheinlich auch schon bis zum Oktober, und das ist für mich die Benchmark, der Oktober ist für mich die Benchmark, ins gesetzliche Verfahren reingebracht haben. Die sind unumstritten, die muss man einfach machen.
Vielen Dank. Als nächstes für die AfD, Herr Rupp.
Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, geehrte Kollegen. Erstmal danke für die Möglichkeit, dass wir hier regelmäßig Minister im Ausschuss befragen können. Ich halte das für sehr wichtig, dass der Ausschuss und das Ministerium auch seiner Querschnittsaufgabe gerecht wird. Das finde ich gut. Wir sollten besprechen, insbesondere die Auswirkungen, das haben Sie ja, Frau Ministerin, auch schon angesprochen, auf die Arbeit durch KI, Digitalisierung und Hochtechnologie. Das sind sehr wichtige Themen, die auch mich umtreiben. Deswegen frage ich Sie, Ihr Kabinettskollege, Herr Dr. Wildberger, Herr Minister Wildberger, hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass er erwarte, dass es drastische Umbrüche in der Arbeitswelt gibt. Soweit so gut. Er hat aber auch gesagt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich zur Debatte stehen sollte. Und das finde ich sehr interessant, weil ich persönlich halte diese Aussage für eine Kapitulation des Ministers. Ich bin da sehr enttäuscht, denn er räumt ja irgendwo dann auch ein, dass es keine Chance gibt, dass wir in Deutschland mehr Arbeitsplätze schaffen durch die Digitalisierung, als wir verlieren werden. Deswegen frage ich da direkt nochmal nach, gibt es da Überlegungen im Ministerium? Unterstützt man das eher, was Herr Wildberger da gesagt hat? Und natürlich auch ganz wichtig für mich, haben Sie Studien dazu? Sie haben so angesprochen, Sie wollen etwas über Sondervermögen in Auftrag geben. Gibt es da aktuelle Erkenntnisse? Müssen wir damit rechnen, dass wir deutlich mehr Arbeitsplätze verlieren, als wir hinzubekommen? Und vielleicht noch eine kurze Frage an Herrn Amthor. Geben Sie damit als CDU-Koalition nicht den Anspruch auf, gerade was Sie immer wieder erzählen, dass wir hier Innovationen freisetzen, moderne Arbeitsplätze schaffen, wenn wir jetzt schon vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen?
Ich versuche das mal in der Kürze zu machen, auch wegen Ihrer Fragezeit. Aber ich habe eine andere Auffassung. Ich meine, den Rest muss gleich Herr Amthor vielleicht beantworten. Wir haben einen anderen Ansatz aus dem BMAS. Wir wollen diesen Prozess gestalten. Ja, es werden Arbeitsplätze verloren gehen. Ich glaube aber, es entstehen auch neue. Und ich finde, wir müssen den Beschäftigten die Angst nehmen, dass KI sie völlig als Mensch überflüssig macht. Deswegen, unser Ansatz ist ein ganz anderer. Wir sind in den Arbeitsprozessen drin. Wir wollen jetzt schon qualifizieren, weiterbilden, damit eben da, wo auch neue Berufe entstehen, auch Menschen wieder Arbeit haben. Ich glaube, niemand hier im Raum ein Interesse, jetzt alle in einen Leistungsbezug zu bekommen und damit zu sagen, wir geben die Arbeitswelt auf. Das ist ehrlicherweise nicht mein Ansatz. Ich sage das hier ganz offen. Ich möchte, dass wir diesen Prozess, diese Technologie gestalten. Und übrigens hat man schon damals, als es über Cloud ging, gesagt, wir brauchen keine Arbeitsplätze mehr, ist auch nie eingetreten. Dennoch brauchen wir eine Forschung, die uns sagt, wo entsteht Neues. Deswegen bin ich auch den Haushältern des Deutschen Bundestages sehr, sehr dankbar, dass sie diese Mittel freigesetzt haben, damit wir diese Sozialforschung machen. Denn es gibt Erkenntnisse, aber nicht in der Tiefe, wie wir es vorhaben, auch zu erheben. Aber ich glaube, die Arbeitswelt braucht die Menschen nach wie vor, auch durch KI.
Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Gelegenheit, dazu noch kurz Stellung zu nehmen. Also der Minister und das Interview, auf das Sie referieren, ist erstens nicht so zu verstehen, dass dort die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen erhoben wurde. Der Minister hat im Kontext darauf hingewiesen, dass es Diskussionen darum gibt. Wichtig ist aber, und so ist auch der gesamte Ansatz der Bundesregierung zu verstehen, wir treten ja nicht an, damit es Deutschland schlecht geht. Wir treten auch nicht an dafür, dass künstliche Intelligenz irgendwie zu einer Problemlage am deutschen Arbeitsmarkt führt, sondern unser Ansatz ist es, die Chancen künstlicher Intelligenz, die Chancen der Digitalisierung auch für den Arbeitsmarkt zu nutzen. Das prägt auch die gemeinsame Arbeit der Bundesregierung in all diesen Feldern. Und wir sind davon überzeugt, wenn man es richtig macht und die politischen Weichenstellungen richtig stellt, dann hat die künstliche Intelligenz und dann haben auch die digitalen Veränderungen die Chance, unseren Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort Deutschland zu befruchten. Und wir machen keine Politik mit Angst, sondern gestalten diese Herausforderung. Und deswegen kann ich mich dem auch nur anschließen. Ich glaube, auch das Statement des Ministers und das gesamte Interview, das ich jetzt nicht nur in dieser Verkürzung, sondern in der Gesamtschau empfehle, hat genau diesen Blick auch geöffnet, nämlich die Chancen und die großen Zukunftschancen der Digitalisierung zu sehen.
Ja, vielen Dank, das höre ich gerne, aber es wäre natürlich schon gut, wenn der Herr Minister das noch mal klarstellen würde, weil das hat auf mich einen anderen Eindruck hinterlassen. Nichtsdestotrotz eine Kurzfrage noch. Sie hatten erwähnt, Frau Ministerin, Sie haben verschiedene Gremien eingesetzt, unter anderem das Expertengremium zur Digitalisierung, auch in den Behörden. Dann haben Sie noch ein Netzwerk KI im Arbeitsmarkt. Läuft das parallel am Digitalministerium vorbei im eigenen Haus oder ist das irgendwie vernetzt?
Nein, also das ist vernetzt. Also jetzt, dieses Netzwerk ist ja schon entstanden, da gab es das Ministerium noch nicht, aber wir haben natürlich uns miteinander vernetzt. Das macht ja auch Sinn. Dafür haben wir ein Digitalministerium, dass wir da auch sehr, sehr gut und eng zusammenarbeiten.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt für die SPD-Fraktion Johannes Schätzle, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich teile mir die Redezeit mit Kollegen Pasamavi. Ich würde noch mal das Thema KI und Arbeit aufgreifen. Relativ klar ist, dass wir die Angst von Menschen auch nehmen müssen, aber sie natürlich ernst nehmen. Jetzt haben Sie eins gerade angesprochen, was natürlich spannend ist. Wir kennen gerade quasi keine Empirik. Wir kennen verschiedenste Studien, die absolut Gegenteiliges aussagen, von Studien, die sagen, wir werden deutlich mehr Arbeitsplätze haben, bis hin zu einer US-Studie, die sagt, 30% weniger Jobs in den obersten 10% Einkommensschichten. Und ich frage mich, wie wir es schaffen, auch in der Zeitachse der fortschreitenden KI-Technologie mit einer Studie mitzuhalten. Also die konkrete Frage ist, wie schaffen wir es irgendwie, eine objektive Bewertung der Situation herbeizuführen?
Also zum einen, um es vielleicht auch in der Kürze zu beantworten, ist es so, dass wir ja jetzt schon durch dieses Netzwerk, was wir ja schon haben, ganz viele Vertreterinnen und Vertreter haben, die ja jetzt schon ihre Erkenntnisse einbringen. Und dennoch haben wir keine tiefgreifende Sozialforschung. Deswegen bin ich ja auch dem Haushaltsausschuss und auch allen dankbar, dass wir das jetzt machen können. Das wird jetzt auch kurz ins Leben auch demnächst ins Leben gerufen und auch ausgewertet. Aber wichtig ist, dass ja jetzt schon 70% der Unternehmen mit KI arbeiten. Und wir haben ja Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen. Welche Berufe fallen weg? Es werden sicherlich auch zum Teil einfache Berufe sein, aber es geht durch alle Schichten, das stimmt. Aber wie gesagt, wir versuchen gerade auch miteinander herauszufinden, wo entstehen auch neue. Und die gibt es ja, indem es ja am Ende auch eine menschliche Entscheidung immer geben muss bei KI. Und wir brauchen eben an dieser Stelle genau diese Funktion zu sagen, wo. Und da beraten wir zum Teil mit dem KI-Mobil auch kleine und mittlere Unternehmen schon jetzt, die noch Angst haben, KI einzusetzen, um auch Produktivität zu steigern bei einem Fachkräftemangel. Und auf der anderen Seite heraus zu kristallisieren, wo kann man auch schon qualifizieren und weiterbilden, weil sich Berufe eben mit KI, ich sage immer mit KI, verändern und nicht nur ersetzt werden. Das ist, glaube ich, der Ansatz.
Ja, genau. Dann der zweite Teil der Frage. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Ministerin, zur Sozialstaatsreform. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zum Expertengremium. Also können Sie da schon eine Vorstellung teilen der Kriterien? Wird das eine reine Fachebenen-Expertenkommission oder Expertengremium sein? Oder wird das wieder analog zur Sozialstaatskommission die verschiedenen Ebenen abbilden und auch möglicherweise Akteure aus der Politik? Und warum ich diese Frage stelle, ist auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, in diesem Empfehlungspapier stehen ja wahnsinnig gute Dinge, was Pflichten angeht, was Nachnutzung angeht, all diese Dinge, die beim Online-Zugangsgesetz ursprünglich halt nicht so vereinbart wurden. Wie stellen wir sicher, dass jenseits des Expertengremiums diese föderalen Ebenen zusammenbleiben und gemeinsam nicht nur diese Dinge aufgeschrieben haben, sondern tatsächlich diese Pflichten und diese Prozesse umsetzen?
Also ich beantworte vielleicht, ansonsten müsste mich Staatssekretär Dr. Schäfer kurz noch ergänzen. Aber das Expertengremium ist natürlich auch mit denen, die in diesem Prozess schon drin waren. Sie waren ja im Begleitgremium. Es soll natürlich auch über die Ebenen sein, weil wir müssen ja über die Ebenen auch diese 26 Vorschläge und Empfehlungen umsetzen. Deshalb ist wichtig, dass wir jetzt die Umsetzung auch genau mit denen besprechen. Deswegen wird es ein Gremium sein auf der Arbeitsebene, weil jetzt die ganzen Prozesse aufgelegt und umgesetzt werden müssen. Und da brauchen wir alle an Bord. Und natürlich bleibt es trotzdem auch die Begleitung auch, sag mal, dieses Ausschusses oder auch des Ausschusses Arbeit und Soziales, dass man natürlich jetzt auch die zunehmende Arbeit auch begleitet, weil wir auch Gesetzgebung daraus noch entwickeln. Also insofern bleibt das ja auch immer in der Hand auch des Parlaments, sich auch immer wieder berichten zu lassen, wie der Stand ist.
Vielen Dank. Und dann noch mal eine Frage zum lieben Geld, weil damit hängt ja auch Digitalisierung zusammen. Wir haben eine sehr angespannte Finanzlage bis hin zu den Kommunen. Wie stellen wir sicher, dass dann auch tatsächlich neben all dem, was man jetzt konzipiert und gesetzgeberisch auf den Weg bringt, am Ende auch die Mittel für die Digitalisierung der Sozialverwaltung bereitstehen?
Indem ich harte Verhandlungen mit dem Finanzminister führe. Nein, aber wir haben viele Dinge sind ja jetzt auch schon mit eingespeist. Und natürlich ist erstmal die Digitalisierungsplattform ein Invest, wenn wir dieses Sozialportal erstellen. Wir haben aber auch gute Vorarbeit durch die Behörden, die ich ja schon, also die Bundesagentur für Arbeit, die schon sehr stark digitalisiert ist. Wir haben ja diesen Strang. Die Kommission hat ja vorgeschlagen, aus vier Behörden zwei zu machen. Eine für die Erwerbstätigen, das machen die Jobcenter, die ja zum Teil, habe ich berichtet, schon angefangen haben mit ihrer Digitalisierung. Wir wollen das bundesweit ausweiten. Und das andere ist der Bereich der Sozialämter, die ja für nicht erwerbstätige Personen zuständig sind. Und insofern können wir das gut umsetzen und auch finanzieren.
Vielen Dank. Als nächstes kommt für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Moritz Heuberger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und sich auch unseren Fragen stellen. Ich habe den Bericht mit großem Interesse gelesen und wenn da drin steht, dass ein alleinerziehender Vater mit einer pflegebedürftigen Mutter in Deutschland heute Anspruch auf 12 Leistungen hat und dafür 8 Stellen zuständig sind, dann ist das unübersichtlich. Niemand hat die Zeit und die Energie, das alles zu durchblicken, das zu beantragen und da ist die Bewilligung, die oft Monate dauert, noch gar nicht angesprochen. Gerade bei Leistungen, die die Existenz betreffen, ist das unzumutbar und auch einfach nicht gerecht. Und deswegen begrüßen wir auch viele der Vorschläge der Kommission, gerade auch zur Rechtsvereinfachung und zur Verwaltungsdigitalisierung. Nun sieht aus unserer Sicht so aus, dass jetzt die Bundesregierung das auch umsetzen muss und das nicht nur bei Ankündigungen bleiben darf. Und wenn grundlegende Reformen notwendig sind, gerade auch im Zuständigkeitsbereich des Föderalismus und Grundgesetzänderungen nötig sind, dann sind wir da natürlich auch gerne ansprechbar für Änderungen. Meine erste Frage an Sie ist zum zentralen Meldeportal, zum zentralen Sozialportal, das Sie schon erwähnt hatten, das als One-Stop-Shop für Leistungen von Bund, Ländern und Kommunen fungieren soll. Auch das BMDS arbeitet ja gerade an einer App für Verwaltungsleistungen. Und ich frage mich, wie werden hier Synergien genutzt, dass wir nicht am Ende einen Zoo von verschiedenen Portalen und Apps haben, wo ich für jeden Bereich und für jede Ebene eine eigene Anwendung brauche?
Das ist genau der Punkt, das kann ich, glaube ich, für uns beide beantworten, warum wir auch eine zweite, also nicht nur die Expertengruppe haben, die die Empfehlung umsetzt, inhaltlich, fachlich, sondern auch die Gruppe für die Digitalisierung. Und da sind wir beide auch, also BMDS und das BMAS in der Federführung. Wir machen das gemeinsam, weil wir genau das vermeiden wollen, dass es nachher unterschiedliche Produkte gibt und dann ein Wirrwarr digital entsteht, sondern wir wollen es wirklich vereinfachen. Wir machen das zusammen in einem Strang. Das, was schon erarbeitet wurde im Digitalministerium, das, was wir im BMAS schon über BA und so weiter vorbereitet haben, das werden wir natürlich abgleichen, synchronisieren und vereinheitlichen, sodass es nicht dazu kommt, wie Sie es gerade beschrieben haben, auf einmal mehrere Apps genutzt werden.
Das freut mich zu hören, weil Sie gerade auch Standardisierung angesprochen haben. Auch das steht ja in den Empfehlungen der Kommission, dass vor allem auch Vorgaben zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgestimmt und synchronisiert werden sollen. Welchen Platz soll denn dabei die FITCO spielen, die ja als zentraler Akteur von Bund und Ländern gemeinsam für die Standardisierung und Koordinierung von digitalen Verfahren im Föderalismus zuständig ist? Spielt die hier eine Rolle?
Genau, also natürlich ist für uns klar, dass wir alle diese Vorhaben jetzt nicht im luftleeren Raum für den Bund gestalten, sondern immer eine Anschlussfähigkeit im Föderalstaat gestalten. Da ist einerseits die FITCO zu nennen, wo wir als Bund auch relevante Finanzierungsbeteiligungen haben, aber auch das Thema des IT-Planungsrats. Ich glaube, das eignet sich ja auch nochmal für die Diskussion hier im Ausschuss. Uns ist immer daran gelegen, keine Bundesinsellösungen zu entwickeln, sondern jeweils Anschlussfähigkeiten und Interoperabilitäten auch ebenenübergreifend zu gestalten. Das gilt auch in diesen Fällen.
Vielen Dank. Und Sie hatten schon den Herrn Finanzminister angesprochen. Gerade für Once Only, für eine Automatisierung von Datenflüssen und Leistungen, ist es ja zentral, an die Einkommensdaten auch zu kommen und nicht nur eine Steuererklärung von vor 1,5 Jahren zu haben, auf die man sich beziehen kann. Deswegen sehe ich ehrlich gesagt die Steuerverwaltung, die Finanzämter als ein zentrales Hub für so eine Automatisierung. Inwiefern ist denn das BMF insbesondere, aber auch die Finanzministerkonferenz, weil es ja Ländersache ist, bei den anstehenden Reformen eingebunden?
Also schon im Vorfeld waren ja alle relevanten Häuser, auch als die Kommission schon ihre Empfehlung erarbeitete, waren ja mitbeteiligt. Und auch das antragslose Kindergeld war ja auch vom BMF schon an der Stelle auch vorbereitet, umgesetzt. Und deshalb bleibt es auch dabei, dass alle relevanten Ressorts, damit wir das miteinander verknüpfen und verbinden. Und vor allen Dingen wollen wir ja schnell sein. Deshalb ist das richtig, was Herr Staatssekretär Amthor sagt. Keine Insellösung, sondern wir machen das auch ressortübergreifend mit allen relevanten Stellen, die natürlich auch sag mal, Register, die sich miteinander synchronisieren müssen, die miteinander sich unterhalten, wie man heute so schön sagt, können müssen digital. Das brauchen wir natürlich. Und da, wo schon Vorbereitungen sind bei den Finanzämtern, ich bin jetzt nicht der Finanzminister, aber ich weiß, dass da auch viel vorbereitet wird, um das weiter auszubauen, damit, wenn man einmal die Daten eben auch hat, sie auch für andere Bereiche nutzen kann.
Und abschließend in der ersten Runde hat Frau Lemke für die Linke das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mich wird vor allen Dingen das Thema KI noch mal interessieren, und zwar vor allen Dingen KI-Einsatz in den Sozialverwaltungen, weil die Kommission zur Sozialstaatsreform hat ja auch empfohlen, Ermessensentscheidungen zum Teil mit KI zu treffen. Das hat ja durchaus sehr große Risiken. Das haben wir ja zum Beispiel in den Niederlanden gesehen, wo massiv Menschen die Sozialleistungen gekürzt wurden, eben weil wir das große Problem haben, dass wenn wir KI trainieren mit bestimmten Trainingsdaten, in denen Vorurteile enthalten sind, diese KI die als Muster erkennt und genauso wiedergibt. Und das hat in den Niederlanden dazu geführt, dass massiv Menschen ohne niederländischen Namen ungerechtfertigtes Sozialleistungsbetrugs beschuldigt wurden. Und dazu kommt ja auch eigentlich noch der, auch ein eigentlich sehr großes Problem, dass KI an sich, die Entscheidung, die sie trifft, ja nicht nachvollziehbar ist, sondern dass wir nicht in die KI reingucken können, warum sie eine Entscheidung getroffen hat. Und das ist ja ein großes Problem, wenn es dabei um existenzielle Entscheidungen geht und wenn es darum geht, wie der Staat gegenüber uns handelt. Da würde mich interessieren, wie stehen Sie dazu, Entscheidungen, Ermessensentscheidungen mit KI zu treffen? Und vor allen Dingen, wie wollen Sie verhindern, dass dort Menschen benachteiligt werden? Und braucht es nicht auf jeden Fall ein verpflichtendes nationales KI-Transparenzregister für alle Behörden?
Also ich kenne keine Formulierung in diesem Bericht, in den Empfehlungen, wo gesagt wird, dass wir Ermessensentscheidungen durch KI machen lassen. Das würde ich auch für, also ich wüsste nicht, dass wir das so entschieden haben, würde ich auch nicht anraten. Wir wollen KI ja eher einsetzen, weil wir natürlich auch in Behörden Fachkräftemangel haben. Also wie können wir es erstens schneller, einfacher machen? Und es kann ja nur um Standards gehen, um einfache Verfahren, wo ich früher noch mit Formularen gearbeitet habe, einfach schnell abzuchecken, sind die Daten da? Also das erleichtert Automatisierung KI. Es ist nicht empfohlen, Ermessensentscheidungen über KI zu machen. Ich halte das auch, wenn Sie mich persönlich fragen, für falsch, weil am Ende muss ein Mensch entscheiden. Deswegen sage ich ja auch, KI muss die Arbeitsprozesse beschleunigen, schneller machen, aber am Ende muss der Mensch und entscheiden, wenn es gerade um Ermessensdinge geht. Insofern würde ich das teilen und wie gesagt, es ist auch nicht empfohlen und wir haben das auch nicht vor einzusetzen.
Okay, also auch keine KI-Vorentscheidung, wo dann der Mensch die endgültige Entscheidung trifft, weil da haben wir ja auch das Problem, dass Menschen sich auf KI-Vorentscheidungen verlassen.
Also ich weiß ja nicht, wie gesagt, was in anderen Ländern ist. Wir haben das nicht vor. Wir wollen KI nutzen, um die Dinge zu vereinfachen und nicht Entscheidungen zu vereinfachen. Am Ende muss der Mensch, wenn es um Ermessen geht, das kann man eine Maschine nicht machen lassen. Wie weit sie in Zukunft mal trainiert wird, oder das kann ich mir nicht, kann man alles sich vielleicht ausdenken. Aber die Entscheidung bleibt ja bei uns, wie wir es umsetzen wollen. Und ich kann jetzt nur für mich und mein Haus sagen, es ist keine Planung, Ermessensentscheidungen durch KI zu machen, sondern da geht es um Standardentscheidungen, um Vereinfachungen, einfache Checks, die man sonst früher noch mit dem Formular abgehakt hat. Das muss alles anders werden. Da kann man KI und Automatisierung einsetzen, aber nicht bei Entscheidungen, wo es um Existenzrechte geht. Das ist aber auch nicht vorgesehen.
Das finde ich sehr erfreulich. Ein weiteres Themenfeld ist, das haben Sie, glaube ich, auch schon angesprochen, sind ja die Sicherheitsbeauftragten in kleinen Betrieben. Da wurde ja jetzt entschieden, dass gerade bei kleineren Betrieben es weniger Sicherheitsbeauftragte braucht. Das ist ja schon ein bisschen ein Problem, weil gerade die kleineren Betriebe ja die sind mit dem höchsten Unfallgeschehen und den meisten Unfallrenten auch. Und Sie sprechen ja davon, dass es dort 135 Millionen Euro an Einsparungen gibt bei den Unternehmen. Das darf aber natürlich nicht zulasten der Beschäftigten gehen und deren körperliche Unversehrtheit ja auch an diesen Sicherheitsbeauftragten steht. Daher würde mich interessieren, wie wollen Sie dort dafür sorgen, dass ein hohes Arbeitsschutzniveau erhalten bleibt und Arbeitnehmende vor Unfällen schützen?
Also was wir jetzt verändern ist für die Unternehmen, dass die Verpflichtung, einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen, diese Verpflichtung nur weggenommen wird. Der Arbeitgeber, der bleibt in der Haftung und der muss eine Gefährdungsbeurteilung machen. Und wenn was passiert, bleibt er in der Haftung. Das heißt, der Arbeitgeber selbst, auch eines kleinen Unternehmens, die Grenze war, soweit wir jetzt vorgeschlagen haben, ich weiß nicht, wie das parlamentarische Verfahren jetzt ausgegangen ist, aber ich glaube unter 50 Beschäftigten, Kleinstbetriebe. Der Arbeitgeber kann aber entscheiden, er will trotzdem weiter einen Sicherheitsbeauftragten bestellen. Das ist damit nicht genommen. Das will ich ja einmal festhalten. Und wie gesagt, das parlamentarische Verfahren, soweit ich das jetzt beobachtet habe, hat auch genau darauf Wert gelegt. Und ich lege da auch Wert drauf. Wir nehmen keine Gefährdungsbeurteilung weg. Der Arbeitgeber bleibt in der Haftung. Und nur die Verpflichtung, einen zwanghaft zu bestellen, ist nicht mehr erforderlich, sondern er kann es freiwillig entscheiden.
Vielen Dank. Dann beginnen wir mit der zweiten Debattenrunde. Und hier jetzt berücksichtigt das Stärkeverhältnis der Fraktionen. Es beginnt für die CDU-CSU Dr. Martin Plum.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch Frau Ministerin, dass Sie sich heute die Zeit für den Austausch nehmen. Ich komme noch mal zurück auf die Modernisierungsagenda, beschlossen ja am 1. Oktober 2025. Der Kollege Reichel hat eben den Blick nach vorne gerichtet auf das einjährige
Jubiläum sozusagen. Ich will jetzt mal beim Hier und Jetzt bleiben. Wir haben bald ein halbes Jahr hinter uns am 31. März. Und die Bundesregierung hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, schon in diesen ersten 6 Monaten eine deutliche Entlastung von staatlicher Bürokratie für Bürger, Unternehmen und Verwaltung auf den Weg zu bringen. Durch welche konkreten Maßnahmen im Geschäftsbereich des BMAS haben Sie aus Ihrer Sicht zur Erreichung dieses Ziels beigetragen? Und mit konkret meine ich Maßnahmen, die schon heute für die Bürgerinnen und Bürger spürbar sind.
Also erstmal haben wir diese Kommission mit Absicht einberufen, weil wir genau dieses Ziel verfolgen. Wir haben das eins haben wir jetzt ausgekoppelt, das wissen Sie, das antragslose Kindergeld. Und ich habe gerade geschildert, was auch in der letzten Legislatur ja schon an Vereinfachung, Automatisierung in Jobcentern und so weiter läuft. Wir haben schon 50% jetzt an digitalisierten Antragsprozessen ausgerollt. Davon profitiert der Arbeitgeberservice. Das habe ich gerade in meinem Eingangsstatement geschildert. Das ist schon automatisiert, digitalisiert. Und für die Bürgerinnen und Bürger, was unsere Behörden bei der Rentenversicherung angeht, der Rentenversicherungsausweis, der digitale, das sind alles Projekte, die ja schon zur Erleichterung der Bürgerinnen und Bürger beigetragen haben. Und der Rest kommt jetzt Zug um Zug aus der Kommission.
Eines von 23 Hebelprojekten in der Modernisierungsagenda ist Innovation durch Experimentierklauseln. Die Bundesregierung möchte durch Experimentier- und Erprobungsklauseln wieder mehr Freiräume für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung schaffen. Da können alle Häuser einen Beitrag zu leisten. In welchen Bereichen plant das BMAS Experimentierklauseln bzw. welche konkreten Überlegungen für Experimentierklauseln in Fachgesetzen gibt es in Ihrem Haus?
Müsste ich jetzt mal eben...
Also in der Tat ist das ein wichtiges Thema. Ich kann dazu heute jetzt im Detail noch nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir uns dazu im Haus intern gerade sehr intensiv mit allen möglichen Themen befassen und dann noch mal abschichten müssen, mit welchen wir an den Start gehen, was Reallabor und Experimentierklauseln angeht. Aber wir haben das Thema jedenfalls auf dem Schirm.
Ja, und ich will auch sagen, das stimmen wir auch mit dem Digitalministerium ab, wo wir Reallabore auch installieren. Also da sind wir im Dialog, wollen das dann auch umsetzen. Da gibt es verschiedene Projekte. Wie gesagt, was wir im Moment machen, ist, um auch für Unternehmen es einfach zu machen, KI-Einsatz und Vereinfachung in den Prozessen, weil viele kleinere und mittelständische Unternehmen Sorge haben, wenn sie KI einsetzen, wie sie das machen. Wir haben ja diese KI-Mobile, die auch total ausgebucht sind. Wir waren schon ich glaube 2100 Standorten, haben Beratungen durchgeführt. Also da sind wir mit dem Fraunhofer Institut stark unterwegs und unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen.
Ein weiteres Hebelprojekt der Modernisierungsagenda ist die Work-and-Stay-Agentur. Die ist gekennzeichnet durch hohe Anforderungen und gleichzeitig einen hohen Abstimmungsbedarf, eine durchgehend digitalisierte Prozesskette, eine One-Stop-Governance und eine konsequente Anwendung des One-Only-Prinzips. Sie machen das gemeinsam mit BMI und Auswärtigem Amt. Welche Rolle sieht das BMAS für sich bei der Umsetzung dieser Anforderungen und wann ist hier mit einem konkreten Referentenentwurf zu rechnen?
Ich habe da eine zentrale Rolle, weil die Federführung bei der Work-and-Stay-Agentur ja auf dem Fokus der Fachkräfte liegt. Deshalb spielen wir da eine erhebliche Rolle, aber auch das Auswärtige Amt und auch das Innenministerium. Und es ist jetzt so weit, dass wir eine Steuerungsgruppe eingerichtet haben. Wir haben die erste Runde mit den Ländern gedreht, wie man so schön sagt. Also wir haben mit den Ländervertretern gesprochen, wie wir die Prozesse vereinheitlichen. Denn Sie wissen, dahinter steckt, dass wir möchten, dass die Wirtschaft viel schneller die Fachkräfte, die sie hat, die zugewandert sind oder die sie aus dem Ausland haben, auf die Arbeitsplätze bekommt. Das heißt, wir haben im Moment das Problem, es dauert ein halbes Jahr und länger. 549 Ausländerämter machen es sehr unterschiedlich in den Kommunen. Im Moment kann ich noch nicht sagen, wann der Entwurf kommt, weil die Abstimmung so ist, das werden wir jetzt auf höchster Ebene entscheiden müssen. Die Frage, zentralisieren wir die Prozesse komplett oder bleibt es nur bei einer digitalen Plattform? Ich tendiere dazu, wir brauchen ein einheitliches, auf der Bundesebene zentriertes Verfahren. Das ist aber noch in der Diskussion, das ist noch nicht abgeschlossen.
Ich komme noch mal zum Thema Arbeitsschutz. Im ersten Entlastungskabinett ist eine von 50 beschlossenen Maßnahmen ja auch das Sofortprogramm für den Bürokratierückbau im Arbeitsschutz, das dazu führen soll, dass 123.000 Sicherheitsbeauftragte abgeschafft werden können, dass Formerfordernisse im Arbeitsschutz modernisiert werden können. Sie hatten jetzt eben auch berichtet, dass dieses Verfahren schon im parlamentarischen Verfahren ist. Können Sie noch mal etwas Näheres zum Sachstand sagen, was dieses Projekt insgesamt angeht?
Das hatte ich am Anfang erwähnt. Ich will es gerne noch mal sagen, weil die Sicherheitsbeauftragten sind das eine, aber Sie kennen, wir haben ja ganz viele Beauftragte, Druckluft, Leiterbeauftragte, was auch immer. Identifiziert ist aber, dass da der große Teil aus dem Arbeitsschutzbereich, aus der Unfallversicherung selber kommt, Richtlinien. Und ich habe mit der Unfallversicherung auch persönlich gesprochen und auch den Dialog mit der Unfallversicherung gesucht, um auch zu gucken, aufgrund der vielen Verordnungen und Dinge, die bisher eingeführt wurden, brauchen wir die heute noch so? Und im Moment ist es so, dass wir einen Prozess aufgesetzt haben für den zweiten Aufschlag, den wir ja jetzt machen, für das Entlastungskabinett, was jetzt in den nächsten Monaten, weiß gar nicht, wann ist es angesetzt nochmal?
Wir sind jederzeit bereit.
Jederzeit bereit, gut. Aus meinem Haus nochmal liefern, was über die Unfallversicherung kommt, weil die meisten, wie gesagt, Sicherheitsbeauftragten sind nicht bei mir direkt. Darüber kann ich nicht entscheiden, sondern das muss die Unfallversicherung klären.
Vielen Dank für die AfD. Nochmal Herr Rupp.
Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, geehrte Kollegin, Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie den Datenaustausch der Behörden verbessern wollen. Und dann bin ich ein bisschen hellhörig geworden. Sie haben auch über eine mögliche Grundgesetzänderung gesprochen. Da habe ich ja schon mehrfach nachgefragt, dann auch bei einem Kollegen im Digitalministerium. Kann ich daraus entnehmen, dass Sie eher skeptisch sind, dass die aktuelle Gesetzeslage es ermöglicht, in den Kommunen, aber auch in den entsprechenden Sozialbehörden wirklich alles zu automatisieren und digitalisieren? Also sind Sie für diese Grundgesetzänderung, die in der Fachdebatte ist, Artikel 91c?
Wenn wir einheitlich zentralisieren und alle Kommunen mitmachen sollen, der Bund hat kein direktes Direktionsrecht. Ich kann die Kommunen nicht anweisen. Das geht entweder nur, indem ich über eine Grundgesetzänderung das so explizit formuliere. Oder wir machen, und das glaube ich eher ist realistisch, einen Staatsvertrag mit den Ländern, weil dann die Länder wiederum ihre Kommunen anweisen können, sich an diesem zentralen Projekt zu beteiligen. Warum bin nicht pessimistisch, sondern ich bin optimistisch, weil bei dieser Sozialstaatskommission haben ja alle Kommunen und Länder zugestimmt, dass sie das umsetzen wollen. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im Zuge mindestens eines Staatsvertrages es hinbekommen, alle zu verpflichten, sich diesem einheitlichen Sozialportal auch mit ihrer Digitalisierung zu unterwerfen, so will ich es mal sagen, weil es macht alles keinen Sinn, wenn wir es nicht schaffen, dass alle Kommunen auch mitmachen und nicht alle auf ihre eigene Software beharren, dann wird das Projekt scheitern. Deshalb ist das wichtig. Und es wird, da gehe ich von aus, wenn es keine Grundgesetzänderung gibt, das wäre sicherer. Aber ein Staatsvertrag, und da bin ich sicher, dass die Länder mitmachen, weil das wollen ja alle, dass wir das modernisieren. Es waren ja einvernehmliche Beschlüsse.
Ja, vielen Dank. An sich finden wir das auch sehr interessant, jedenfalls hier ans Grundgesetz ranzugehen, weil wir sehr skeptisch sind, ob das auch zum Beispiel nur Staatsvertrag so funktionieren wird, auch in die Kommunen runter. Vielleicht noch zwei weitere Fragen, die jetzt nicht direkt was damit zu tun haben. Schlanker Staat, starke Wirtschaft, das finden wir gut an sich, wenn eine Regierung vielleicht in die Richtung möchte. Wie sehen Sie denn das Einsparpotenzial? Vielleicht habe ich es auch überhört vorhin. Bei den Sozialbehörden durch KI konkret, gibt es Zahlen, wie viele Stellen könnten wir denn wirklich einsparen, vielleicht im Ministerium, aber auch in der Fläche?
Also in den Ministerien, das wissen Sie, haben wir ja sowieso die Auflage, bis zum Ende der Legislatur 2029 sowohl bei Sachmitteln als auch beim Personal 8% einzusparen. Das ist die Zielmarke, die wollen wir, ich kann das für mein Haus auf jeden Fall sagen, die werden wir auch umsetzen. Was die Reform am Ende, wir glauben, es wird eine Verwaltungsvereinfachung geben, deswegen kann man jetzt seriös keine Zahlen schätzen, was es im Einzelnen an Stellen und Zahlen bringt durch den Einsatz der Digitalisierung. Wir gehen aber davon aus, dass wir natürlich damit Behördenprozesse verschlanken, vereinheitlichen und dass dann auch darüber Personal auf der einen Seite sicherlich eingespart werden kann, auf der anderen Seite werden wir auch Personal für die Beratung vor Ort brauchen. Aber was die Zielmarge angeht für unsere Behörden, hier ist 8% bis 2029 an Personal und Sachmitteln einzusparen.
Vielen Dank. Dann noch eine Kurzfrage. Die automatische Auszahlung vom Kindergeld, an sich eine gute Initiative. Jetzt ist da nur für uns die Frage, sind die Personen, die jetzt nicht an die Digitalisierung sozusagen angeschlossen sind über entsprechende Wallets, die das nicht nutzen wollen, werden da mitbedacht bei dieser Automatisierung, also auch analog sozusagen, nur dass eben die Behörden das automatisiert abwickeln, oder sind die raus aus diesem automatischen Kindergeld, die analog noch unterwegs sind?
Also die, die analog unterwegs sind, werden analog ihr Kindergeld weiterbekommen. Obwohl es schon vereinfacht ist, wenn wir Daten haben, dann wird es schon so sein, da bin ich fest von überzeugt, das Standesamt meldet, hier ist ein Kind, also man meldet ja dem Standesamt, dass ein Kind ist geboren und dann kann es automatisiert weitergehen. Wir brauchen aber immer noch eine Bankverbindung, um dann das Kindergeld überweisen zu können. Also so viel Digitalisierung muss sein. Ansonsten wird natürlich niemand ausgeschlossen, wer Anspruch auf Kindergeld hat, wenn er analog unterwegs ist.
Dankeschön. Für die SPD, Pasamavi.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde jetzt mal eine abschließende Frage zur Sozialstaatsreform stellen und dann an die Kollegin Caroline Wagner noch mal abgeben. Genau, Sie haben ja angesprochen, was den Outcome angeht. Also ich glaube, es ist besonders wichtig, sich auch noch mal zu fokussieren auf die Dinge, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Und da haben wir ja gestartet mit dem Projekt Antragsloses Kindergeld. Wird es so sein, dass sozusagen abgewartet wird, vor allen Dingen bis zum Ende dieser Arbeit des Expertengremiums für die Roadmap, um dann Entscheidungen zu treffen und Prioritäten? Sie haben ja angeteasert, dass bestimmte Dinge wie Rechtsvereinfachung und anderes ja schon in Ihrer Planung sind. Oder gibt es so ähnlich wie beim antragslosen Kindergeld noch mal ein paar Prio-Themen, wo Sie sagen, das würde direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und da legen wir bewusst sozusagen Priorität auf das Thema?
Also es wird sicherlich Maßnahmen geben, die wir relativ schnell angehen können. Die werden vielleicht nicht unbedingt sofort beim Bürger ankommen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber wenn wir zum Beispiel über das Thema Datenaustausch reden, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir beim Sozialdatenschutz was machen. Wir müssen uns auch angucken, ob wir die Anwendung der ID-Nummer ausweiten. Das sind alles keine ganz einfachen Themen, aber auch Themen, die nicht lange warten dürfen. Wird sich nicht sofort auswirken, ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eben irgendwann once only, was dann wiederum natürlich sehr bürgernah ist, dass man eben die Dinge nur einmal bei den Behörden hinterlegen muss und nicht jedes Mal neu, wenn man was Neues beantragt. Dafür ist das eine wichtige Voraussetzung. Mittelbar wird es also dann schon beim Bürger ankommen. Und die Themen müssen wir also sehr schnell angehen, wenn wir vorankommen wollen.
Ich ergänze vielleicht nur kurz, auch die EUDI-Wallet ist ja also mit dem digitalen Rentenversicherungsausweis, auch andere Ausweisarten sollen ja so schnell wie möglich da reinkommen, sodass es möglich ist, dass man das digital hat. Beim Kfz-Bereich, weiß ich, beim Kollegen Verkehrsminister ist es ja auch schon genutzt. Also wir wollen natürlich auch für die Sozialbehörden, weil das steht ja schon, dass wir so Zug um Zug auch digital die Ausweismöglichkeiten, Schwerbehindertenausweis und so weiter dort digital hinterlegen. Das machen wir so schnell wie möglich.
Nochmal eine Frage oder eine Frage zum Thema KI. Und zwar auf europäischer Ebene wird ja aktuell der Omnibus, Digital-Omnibus auch verhandelt mit Blick auf angedachte Veränderungen oder Vorschläge zum AI-Act. Steht zur Debatte, ob in dem Anhang 1 der Bereich A nach B übertragen wird. Das sind ja dann eben die Hochrisikobereiche, unter anderem das ganze Thema rund um Maschinenverordnung, die ja wohl auch kürzlich erst neu gestrickt wurde. Und könnten Sie uns dazu die Haltung Ihres Hauses bzw. auch den Diskussionsstand in der Bundesregierung erläutern?
Da die europäischen Verhandlungen auch der Staatssekretär Schäfer macht, der gerade, glaube ich, auch noch frisch aus den Verhandlungen ist, würde ich das Wort gerne weitergeben.
Also in der Tat wird ja über den Omnibus immer noch gesprochen, KI-Verordnung, ein Teil des Digital-Omnibuses. Was Haltung des BMAS angeht, sind wir nicht dafür, ganze Bereiche aus dem Anhang A in den Anhang B rüberzunehmen und sozusagen aus dem Bereich der Hochrisiko-KI komplett rauszunehmen. Wir glauben auch nicht, dass das sozusagen eine Erleichterung für die Unternehmen darstellt, weil wir dann sozusagen vor diesem horizontalen Ansatz, wir kennen das in der KI-Verordnung, in einen sektoralen Ansatz gehen und dann müssten wir eigentlich für jeden Sektor nochmal eigene Sicherheitsstandards definieren, würde die Sache, glaube ich, nicht vereinfachen am Ende. Was wir schon sehen, ist, dass man noch mal in einen Dialog treten kann, ob wir die Verschränkung zwischen dem, was die KI-Verordnung an Vorgaben macht und dem, was schon da ist, das ist ja sozusagen der Sinn der Konstruktion. Wir haben die Maschinenverordnung für den ganzen Bereich Maschinen und wir haben die KI-Verordnung für den Bereich KI. Und da, wo beides zusammenkommt, müssen diese beiden Regulierungen gut ineinander greifen. Ob das jetzt schon ideal erreicht ist, kann ich nicht genau sagen. Darüber könnten wir, glaube ich, noch mal reden.
Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Rebecca Lehnhardt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch danke an Sie für Ihre Ausführungen bisher, Frau Bass. Ich halte es grundsätzlich für richtig, die Chancen der künstlichen Intelligenz auch zu nutzen, und ich befürworte die Unterstützung von Entscheidungen durch KI. Jetzt hatten Sie aber in Ihrer Einführung davon gesprochen, dass durch KI verstärkt automatisiert werden soll. Und wenn ich mich mit WissenschaftlerInnen unterhalte, dann waren die sehr eindrücklich davor, dass eben mit KI nicht automatisiert werden sollte, sondern dass da eben Menschen noch mal drüber schauen sollten. Jetzt hatten Sie gerade in Ihrer Antwort an Frau Lemke auch gesagt, dass Sie als Beispiel genannt hatten, dass Formulare mit KI ausgelesen werden sollten. Da war ich ein bisschen erleichtert, weil das ist für mich kein KI-Use Case, sondern das kann mit herkömmlicher Programmierung umgesetzt werden. Deshalb wäre meine Frage, wo Sie konkret planen, durch KI zu automatisieren.
Wir können vielleicht mal ein Beispiel sagen. Also ich will nur vom Grundsatz noch mal sagen, mir ist schon immer wichtig, ich glaube, das habe ich deutlich gemacht, dass immer bei Ermessensentscheidungen oder anderen Entscheidungen der Mensch immer noch eine Rolle spielt. Ich will, sag ich mal, dass wir mit KI die Arbeit erleichtern für die, die am Ende Entscheidungen treffen müssen. Und das, was automatisch ist, auslesen, deswegen rede ich oft von Automatisierung und KI-Einsatz. Das ist in der Tat ein Unterschied, deswegen war mir wichtig. Aber wir können ein Beispiel vielleicht noch mal kurz nennen, wo wir KI uns vorstellen können.
Also wo wir es zum Beispiel in einem Pilotprojekt anwenden, in der Rentenversicherung. Die Ministerin hatte ja gesagt, dass wir über das Thema KI in der Sozialverwaltung schon seit einiger Zeit sprechen und auch ganz konkrete Vorhaben haben, ist in der Prüfung der Arbeitgebermeldungen zur Rentenversicherung. Das sind Hunderttausende von Meldungen. Und da kann eine KI schon sehr dabei helfen, Unregelmäßigkeiten zu identifizieren. Wenn man das sonst händisch macht, gibt halt die KI eine gewisse Plausibilität, wo man vielleicht noch mal genauer hinschauen sollte. Das findet heute ja auch nicht anders statt, findet stichpunktmäßig statt, aber die Stichpunktkontrollen sind jetzt halt noch präziser als vorher. Und am Ende entscheidet der Mann.
Als nächstes Frau Lemke für Die Linke.
Ja, vielen Dank. Mich würde der Bereich Personalabbau noch mal interessieren. Sie haben ja gesagt, dass Sie die 8% einhalten können. Mich würde da noch mal genauer interessieren, wo planen Sie Personal einzusparen? Wie planen Sie dort dafür zu sorgen, dass es keinen Qualitätsverlust gibt in den Leistungen, die Sie anbieten? Und vielleicht auch andersrum gefragt, fehlen Ihnen in bestimmten Bereichen nicht auch noch Fachkräfte? Also die Digitalisierung wäre ja nur das Offensichtlichste vielleicht, aber gibt es vielleicht auch noch andere Bereiche, in denen Sie dringend Fachkräfte benötigen?
Da würde mir viel einfallen, aber wir haben nun mal den Auftrag, auch den Haushalt mitzugestalten. Und die Auflage gilt an alle Ressorts, dass wir 8% einsparen. Das wird sicherlich nicht einfach. Ich sage auch, dass wir im Hause, natürlich auch im eigenen Hause, darüber sehr viele Diskussionen haben. Und ja, wir werden vielleicht dann auch mit weniger Personal auch nicht mehr alles machen können. Also wir werden auch Prioritäten setzen müssen. Natürlich würde ich mir immer gerne mehr wünschen, aber ich finde, es ist auch richtig und wichtig, dass auch die öffentlichen Haushalte nicht überbordend ausgedehnt werden und alle müssen ihren Beitrag leisten. Und wenn wir selber KI auch selber im Hause und Automatisierung nutzen, dann können wir das auch kompensieren. Ich finde, so realistisch muss man sein, wenn man das für andere Bereiche außerhalb der Ministerien verlangt, müssen auch die Ministerien selber in der Lage sein, ihre Prozesse zu vereinfachen, wie viel Papier wir hier noch bewegen und so weiter und wie viel Behördengänge wir hier manchmal noch haben. Da sind wir selbst im Hause bestrebt, auch durch eigene KI-Einsätze und Digitalisierung zu verschlanken. Und wir werden dann in Zukunft auch weniger Personal benötigen. Aber wir müssen auch Prioritäten setzen. Aber das ist die Herausforderung, die wir gerade hausintern abstimmen.
Gut, dann sind wir am Ende auch der zweiten Debattenrunde angekommen. Und da darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Ministerin, bedanken, bei Ihnen, Herr Staatssekretär Dr. Schäfer, bedanken, dass Sie heute bei uns im Ausschuss waren. Hoffe, dass wir dieses Gespräch fortsetzen können zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann mehr Maßnahmen tatsächlich auch umgesetzt sind. Ganz herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Und ich darf auch verabschieden Staatssekretär Philipp Amthor, der den Landwirtschaftsminister gleich zu einem anderen Termin noch begleitet. Und Herrn Böllhoff, vielen Dank, dass Sie zu diesem Punkt auch da waren. Dankeschön. So, wir machen einen ganz kurzen Umbau hier. machen weiter. Genau. Dann darf ich Tagesordnungspunkt 2 aufrufen, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der EU-Verordnung über europäische Datengovernance, Bundestagsdrucksache 21-3544. Hierzu wurde entsprechend die gutachtliche Stellungnahme verteilt. Und es gibt einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Und es gibt einen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD. Wir haben vereinbart mit Debatte. Und ich darf die Gäste bzw. zunächst mal nur einen Gast, Herrn Dr. Stammler, begrüßen. Der parlamentarische Staatssekretär müsste auch gleich noch dazu kommen. Wir haben vereinbart eine Debattenrunde, jede Fraktion 3 Minuten. Wir starten für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Konrad Körner.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute abschließend das Daten-Governance-Gesetz, also das nationale Durchführungsgesetz zum Europäischen Data Governance Act. Und mit diesem Gesetz schaffen wir jetzt die notwendigen Zuständigkeiten, Verfahren, Rahmenbedingungen, damit die Verordnung in Deutschland rechtssicher und praxistauglich durchgeführt werden kann. Deshalb haben wir uns entschieden, neben dem Statistischen Bundesamt auch die Möglichkeit zu schaffen, GovData einzubinden. GovData bringt die Erfahrung, eingespielte Abläufe und auch vorhandene Strukturen mit, um mit den Daten, die zur Verfügung gestellt werden, sinnvoll umzugehen. Das ermöglicht Bestandsliste, Anfragenmanagement dort anzusiedeln, wo es bereits einen funktionierenden Zugang gibt. Es ist nutzerfreundlicher, es beschleunigt auch Abläufe und es ist auch solide Haushalts- und Verwaltungspolitik, weil wir Vorhandenes nutzen, statt parallel Neues aufzubauen. Und wir wollen, dass die Behörden diese Aufgaben zeitgemäß bewältigen können. Das Gesetz verlangt Beratung, Unterstützung, technische Aufbereitung bis hin auch zur Strukturierung und Pseudonymisierung von Daten. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir auch sagen, das geht nicht, indem jeder alles händisch macht. Die Behörden sollen deswegen auch konsequent digitale Werkzeuge einsetzen, einschließlich der KI. Wir haben es gerade diskutiert, wo sie sinnvoll ist, um Standardfälle so schneller zu bearbeiten und Beschäftigten von langwierigen Routinen zu entlasten. Noch in dieser Wahlperiode wollen wir auf den geplanten digitalen Omnibus auf EU-Ebene reagieren und eine Evaluation des Gesetzes durchführen. Hier sollen neben den Entwicklungen aus Brüssel auch der Arbeits- und Personalaufwand kritisch unter die Lupe genommen werden. Wir setzen mit dem Data Governance Gesetz jetzt auch ein klares Zeichen für den Gründergeist und den Mittelstand und haben im Entschließungsantrag noch mal klargestellt, dass wir erwarten, dass in der dann zu erlassenen Gebührenverordnung, wenn jemand die Daten der öffentlichen Hand nutzen möchte, dass KMU und Startups eine faire Chance erhalten und deswegen die Spielräume bei der Gebührenregelung dort genutzt werden, um Ermäßigungen für kleine mittelständische Unternehmen und für Startups vorzusehen. Das schützt vor unnötigen Hürden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf, darf mich bei der Berichterstatterin Caroline Wagner und auch dem Ministerium bedanken und bitte um Zustimmung.
Vielen Dank. Als nächstes für die AfD Herr Professor Dr. Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, dieser Data Governance Act, den kann ich nur als Auswuchs der Brüsseler Regulierungswut sehen. Auch das Durchführungsgesetz macht das nicht besser. Es schafft neue Kosten und schafft neue Bürokratie. Für die zusätzlichen Aufgaben von Bundesnetzagentur und Statistischem Bundesamt werden zusätzliche Fachkräfte benötigt, die der Privatwirtschaft entzogen werden. Das faktische Scheitern des Open Data Acts hätte hier ein warnendes Beispiel sein können. Der Zugriff auf Daten der öffentlichen Hand hätte weit unbürokratischer, beispielsweise analog zum Informationsfreiheitsgesetz, geregelt werden. Warum jetzt das Institut der zusätzlichen oder der sogenannten Datenmittler zwischengeschaltet werden soll, erschließt sich nicht. Dazu kommt, dass die Hürden für diese Datenvermittlungsdienste derartig hoch sind, dass sich wahrscheinlich nur schwer Unternehmen finden lassen, die diese Aufgabe übernehmen. Und wenn, dann werden das wahrscheinlich die allgemein bekannten Großkonzerne aus den USA sein, die US-amerikanischen Tech-Giganten. Die können natürlich relativ einfach diese Leistung aufbauen. So, jetzt kommt noch als zusätzliche Seltsamkeit hinzu, dass dieser Data Governance Act ja schon wieder praktisch veraltet ist. Denn der soll in einer noch zu überarbeitenden Form in den Data Act integriert werden. Das heißt, wir reden hier über eine EU-Verordnung, die bereits seit über 2 Jahren verbindlich ist und gleichzeitig in absehbarer Zeit in der vorliegenden Form wieder abgeschafft werden soll. Zuletzt muss ich hier kritisieren, dass die vorgesehenen Zwangs- und Bußgelder unangemessen hoch sind und sich teilweise auch auf Sachverhalte beziehen, die nicht einmal vorsätzlich herbeigeführt werden müssen. Es gibt da auch keine Staffelung nach Unternehmensgröße. Und so kann selbst ein fahrlässig herbeigeführter Verstoß kann für kleine und mittlere Unternehmen ruinös sein. Die Bundesregierung geht mit der Höhe der Bußgelder weit über das in der EU-Verordnung nur abstrakt als verhältnismäßig bezeichnete Maß hinaus. Aus diesen Gründen und aus einer Reihe weiterer Gründe lehnt die AfD-Fraktion sowohl das vorliegende Durchführungsgesetz als auch die zugrunde liegende EU-Verordnung ab. Danke.
Als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Dr. Caroline Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich bedanken für das rasche parlamentarische Verfahren, mit dem wir hier eben auch in dieser Woche zum Abschluss kommen können. Wir konnten den Regierungsentwurf noch an einigen Stellen weiterentwickeln. Der Kollege Körner hat schon einiges dazu gesagt. Mit der Flexibilisierungsklausel öffnen wir eben auch zum Metadatenportal GovData hin. Das verschlankt die Prozesse und erhöht die Nutzerfreundlichkeit. Ganz besonders wichtig ist uns im Entschließungsantrag, dass wir noch in dieser Wahlperiode die Evaluierung ansetzen beim Aufbau der entsprechenden behördlichen Kompetenzen beziehungsweise auch bei den Aufgaben, die damit natürlich einhergehen. War es uns ein Anliegen und ist es uns ein Anliegen, ganz nah am Aufbauprozess eben auch dran zu sein und gegebenenfalls dann eben auch rasch nachsteuern zu können, was eben die Ressourcen anbelangt, die jetzt für die Aufgabenübernahme sowohl in der Bundesnetzagentur als auch beim Statistischen Bundesamt vorgesehen sind. Und das Dritte ist auch, was der Kollege Körner schon gesagt hat, mit der Gebührenverordnung, dass wir darauf hingewirkt haben, dass bestehende Spielräume gezielt zugunsten von KMU und Start-ups genutzt werden, um eben Innovationshemmnisse abzubauen und sicherzustellen, dass der Datenzugang nicht faktisch auf ressourcenstarke Großunternehmen beschränkt bleibt. Wir konnten somit diese positiven Veränderungen noch hineinbringen. Wir stimmen dem Änderungsantrag zu und nehmen den Entschließungsantrag zur Kenntnis. Vielen Dank für die produktive Zusammenarbeit.
Dankeschön. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dillschneider.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal vorweg, wir stimmen dem Gesetzesentwurf, dem Änderungsantrag und dem Entschließungsantrag zu. Wir sehen das nationale Durchführungsgesetz des Datengovernance-Gesetzes als wichtigen Baustein der europäischen Datengesetzgebung. Wir haben zwar in der Anhörung auch gehört, dass einiges bei der grundsätzlichen Konzeption noch nicht ideal ist, gerade wenn es um die DSGVO und den Data Governance Act geht und auch die saubere rechtliche Trennung. Das sind aber Dinge, die wir an der Stelle nicht ändern können. Auch so sehen wir insgesamt eher das große Potenzial auch des Gesetzes, Daten effizienter zu nutzen, auch besser zu nutzen und sehen es auch positiv, dass die Kolleginnen und Kollegen an der Stelle auch dafür gesorgt haben, dass es mehr Stellen bei der Bundesnetzagentur geben soll. Das ist auch ein sehr wichtiges Kriterium, damit die Umsetzung im Endeffekt auch gelingt. Und wir wünschen uns von der Bundesregierung, dass auch ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, von Beratungs- und Förderungskompetenzen auch Gebrauch zu machen und datenaltruistische Modelle entsprechend auch zu fördern, um die Datennutzung voranzutreiben und gerade auch KMU bei der Umsetzung zu unterstützen. Das ist für uns auch wichtig, damit der gesetzliche Rahmen an der Stelle auch seine Wirkung entfalten kann und sehen insgesamt auch die Möglichkeit, da jetzt auch Datenschätze für Wirtschaft, für Wissenschaft, für die Gesellschaft auch besser zu nutzen.
Vielen Dank. Und für die Linke Frau Lemke.
Ja, wir finden es grundsätzlich richtig, dass der Data Governance Act jetzt umgesetzt wird. Wir verweisen aber darauf, dass auch ja, die Sachverständigen durchaus noch mal gesagt haben, dass der Data Governance Act vermutlich sein Ziel nicht erreichen wird, für eine größere Datenverfügbarkeit zu sorgen. Wir plädieren dafür, dass es endlich einen Rechtsanspruch auch gibt, auch auf Open Data. Am besten natürlich in Form eines Transparenzgesetzes, was wirklich dafür sorgt, dass wir Daten öffentlich zur Verfügung stellen und es eben nicht mehr die eben nicht mehr angefordert werden müssen, sondern direkt proaktiv zur Verfügung gestellt werden. Die Umsetzung des Data Governance Act bleibt da sehr weit hinter dem zurück, was man hätte machen können. Das bedauern wir und deshalb werden wir uns heute auch enthalten.
Dankeschön. Dann kommen wir zu den Abstimmungen. Wir beginnen mit der Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21-2275. Ich darf fragen, wer diesem Änderungsantrag zustimmt. Das ist die CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, die Linke und die SPD. Wer ist dagegen? Es stimmt dagegen die AfD. Der Änderungsantrag ist somit angenommen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 21-3544 in geänderter Fassung. Wer dem so zustimmen kann, den bitte ich dann ums Handzeichen. CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Wer ist dagegen? Dagegen ist die AfD. Wer enthält sich? Es enthält sich die Linke. Dann ist der Gesetzentwurf somit angenommen in geänderter Fassung. Und die dritte Abstimmung, die haben wir über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21-2376. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen kann, den bitte ich dann ums Handzeichen. CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke und die SPD. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Dagegen stimmt die AfD. Der Entschließungsantrag ist somit angenommen. Die Unterrichtung durch die Bundesregierung, die wir unter Tagesordnungspunkt 2b dann haben, die nehmen wir zur Kenntnis, wenn niemand widerspricht. Das ist nicht der Fall, dann ist die somit zur Kenntnis genommen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung sowie zur Änderung der Verordnung und der Richtlinie 2020-1828, Bundestagsdrucksache 21-2998. Hierzu gibt es auch einen Änderungsantrag der Fraktionen CDU, CSU und SPD sowie einen Entschließungsantrag. Und die beiden werden wir dann nachher auch abstimmen. Vereinbart ist mit Debatte. Und dazu bleibt Herr Dr. Stammler da. Und mittlerweile ist natürlich auch der parlamentarische Staatssekretär Thomas Herzombeck dazugekommen, der direkt aus dem Plenum gerade eben kam, also parallel sich aufteilen musste und jetzt zu uns gekommen ist. Wir haben vereinbart eine Debattenrunde, je Fraktion 3 Minuten. Wir beginnen mit der CDU, CSU und Dr. Konrad Körner.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum Abschluss eines weiteren konstruktiven Gesetzgebungsprozesses mit dem Datenverordnungsanwendungs- und Durchsetzungsgesetz. Komplizierter Name. Schaffen wir die Grundlage dafür, dass der Europäische Data Act in Deutschland verlässlich und praxistauglich angewendet werden kann, soweit wir in Deutschland dazu die Befugnisse haben. Das ist ein wichtiger Schritt für fairen Datenzugang, für Innovation und auch für Wettbewerbsfähigkeit und zugleich für mehr Rechtssicherheit bei allen Beteiligten. Denn alle wünschen sich, eine Datenwirtschaft aufzubauen. Die Unsicherheit im Markt, die müssen wir aber beseitigen. Das schaffen wir mit im zentralen Mehrwert des DADG, indem wir eine handlungsfähige Durchsetzung organisieren und die Zusammenarbeit der zuständigen Stellen auch so anlegen, dass sie in der Praxis funktioniert, etwa mit der erstmaligen Bündelung von BNetz A und BFDI auf Bundesebene. Gleichzeitig, und das ist mir besonders wichtig, haben wir im parlamentarischen Verfahren sehr bewusst darauf geachtet, auch hier unnötige Belastungen zu vermeiden. Gerade für auch kleine Unternehmen und Startups ist es entscheidend, dass die neuen europäischen Vorgaben nicht zu mehr Compliance-Aufwand führen als notwendig und sodass wir, wenn wir es können, entschlacken und die Regelungen verhältnismäßig ausgestalten. Dazu gehört auch, dass wir bei Sanktionsregelungen nachjustiert haben, dass wir Bußgeldtatbestände reduziert haben und damit die Compliance-Last reduziert haben. Nicht jede zusätzliche Informations- oder Mitteilungspflicht braucht gleich eine Strafandrohung. Deswegen haben wir Bußgeldtatbestände womöglich auch gestrichen. Wir haben die Expertise aus der öffentlichen Anhörung ernst genommen, haben deswegen auch bei Ermittlungsbefugnissen und bei den Vorschriften über das Verwaltungsverfahren Klarstellungen vorgenommen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden und die Reichweite der Befugnisse auch einzugrenzen. Und zum Thema Zuständigkeit, die Bündelung zwischen BNetz A und BFDI in § 3 DADG möchte ich noch betonen, das Ziel der Regelung muss natürlich sein, bei Sachverhalten,
in Anwendungsbereich des Data Acts eine einheitliche und effektive Aufsicht sicherzustellen und auch Doppelzuständigkeiten zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund sollte im jetzigen Zustand § 3 Absatz 1 DADG dann auch so ausgelegt werden von den zuständigen Behörden, dass die Zuständigkeit der BFDI nicht nur punktuell auf die Anwendung der Datenverordnung bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten erfasst wird, sondern sich auf die datenschutzrechtlichen Fragen innerhalb eines Rechts- und Vertragsverhältnisses erstreckt, soweit eben dieses Verhältnis durch die Datenverordnung geprägt wird. Es ist jetzt wichtig, dass ein Sachverhalt auch von einer Behörde beurteilt wird, von der BNetzA mit der BFDI sozusagen im Backoffice, und die Datenverordnung für die rechtliche Beurteilung dann auch entscheidungserheblich ist. Und hierzu wollen wir jetzt bis zur Modernisierung des Datenaufsichtsrechts eine Aufspaltung in parallele Aufsichtsverfahren so weit wie möglich vermeiden. Ich bedanke mich bei der Kollegin Caroline Wagner und dem BMDS auch hier für die angenehme Zusammenarbeit. Dankeschön.
Vielen Dank. Und für die AfD Herr Professor Dr. Kaufmann.
Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich ist es natürlich zu begrüßen, dass Unternehmen und auch Privatpersonen besseren Zugang zu ihren Daten erhalten. Auch das Grundproblem, das hiermit adressiert wird, ist natürlich anzuerkennen, dass kleine Unternehmen strukturell benachteiligt erscheinen beim Zugang zu Daten. Trotzdem ist hier die Art und Weise zu kritisieren, wie das wieder in einem Gesetz, in diesem Gesetz geregelt wird. Es ist vielleicht nicht ganz so kritikwürdig wie der Data Governance Act, aber trotzdem zeigen sich insgesamt viele Kritikpunkte, die ich ja auch noch nennen möchte. Also wir sprechen hier über einen Bereich, in dem sich bereits Marktstrukturen gebildet haben. Man hätte also auch vieles weiterhin dem Markt überlassen können und es hätten einfachere Regelungen ausgereicht, um die letzten Kritikpunkte sozusagen zu beseitigen. Stattdessen wird wieder einmal die Bundesnetzagentur weiter zu einer Regulierungsmammutbehörde aufgebläht, was der Privatwirtschaft wieder Fachkräfte entzieht. Für die Unternehmen entstehen zusätzliche Anforderungen an Bürokratie und Organisation. Und das selbst dann, wenn sich da kein wirtschaftlicher Nutzen einstellen wird. Zudem ist jetzt schon absehbar, dass es zu einer Flut von Rechtsstreitigkeiten auf die ohnehin überlasteten Gerichte kommen wird, weil sich natürlich Unternehmen regelmäßig dagegen wehren werden. Es wird da viele Streitfälle geben. Und dann erfüllt uns auch mit Sorge, dass die Regierung den Zugang zu Daten in bestimmten Fällen erzwingen kann. Letztendlich ist eben die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur in Frage zu stellen. Mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder stehen bereits Einrichtungen zur Verfügung, bei denen diese datenbezogene Expertise heute schon gebündelt ist. Und statt Vereinfachung wird es aus meiner Sicht hier neue Doppelzuständigkeiten und Kompetenzstreitigkeiten eben zwischen der Bundesnetzagentur und dann den Datenschutzbeauftragten geben. Und dann wird ein umfangreicher und unübersichtlicher Bußgeldkatalog geschaffen, der dann zu weiteren Risiken für die Unternehmen führt. Und im Zweifelsfall werden Unternehmen dann eben einfach die Produkteinführung unterlassen. So, in der Gesamtschau ist schon die EU-Verordnung unnötig kompliziert. Die Bundesregierung verschärft diese Schwächen durch ihr Durchführungsgesetz noch. Wir lehnen den Gesetzentwurf deshalb ab. Danke.
Als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Dr. Caroline Wagner.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch hier bedanke ich mich für ein rasches Verfahren, um hier eben auch schnell das entsprechende Durchführungsgesetz auf die Spur zu setzen. Es ist mitnichten so, dass mit der BNetzA keine klaren Strukturen geschaffen werden oder irgendeine Monsterbürokratie entsteht. Im Gegenteil, die BNetzA wird genau dazu befähigt und quasi auf aufs Gleis gesetzt, um die vielen, vielen Fragen aus dem Bereich der Unternehmerschaft, aber eben auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern rund um Datenzugänge zu klären und da eben auch dann rasch entsprechend zu unterstützen und weiterzuhelfen. Es gibt auch keine Streitigkeiten. BFDI und BNetzA arbeiten vertrauensvoll und entsprechend zusammen und bei allen Fragen, wo der Data Act und die DSGVO dann eben entsprechend zu tragen kommen, ist die klare Regelung bei der BFDI und wie gesagt auch bei der Zusammenarbeit der beiden Behörden wird es wunderbar funktionieren. Wir haben Änderungen geschaffen, die der Kollege Körner schon dargelegt hat. Wir schaffen Klarheit im Zuständigkeitsbereich, wie gesagt, auch bei der BNetzA und den Landesdatenschutzbehörden. Wir reduzieren die Compliance-Last für Unternehmen, insbesondere KMUs und Start-ups, mit der Streichung von neuen Bußgeldtatbeständen. Und auch hier bleiben wir eng am Aufbauverfahren dran, dieses neuen Kompetenz- und Ausführungsbereichs bei der BNetzA mit der frühzeitigen Evaluierung, wo wir dann entsprechend nachsteuern können. Wir stimmen dem Änderungsantrag zu und nehmen den Entschließungsantrag zur Kenntnis. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dillschneider.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch den Data Act sehen wir als wichtigen Schritt für die europäische Datennutzung, der auch Nutzenden noch mal ein Stück Souveränität auch über ihre Daten zurückgibt und finde es auch gut, dass diese Gesetzgebung national umgesetzt wird. Auch hier noch mal freut es mich, dass die Kolleginnen und Kollegen sich auch die Kritik der Sachverständigen zu Herzen genommen haben und auch den Stellenbedarf der Bundesnetzagentur anpassen. Von daher stimmen wir dem Entschließungsantrag zu. Wir würden auch grundsätzlich mitgehen, dass KMU und Scale-Ups entlastet werden. Das finden wir auch richtig. Allerdings sehen wir da nicht den richtigen Weg über die Ausnahmen bei der Einhaltung von Datenschutzvorschriften. Von daher werden wir uns dazu enthalten. Viele Dinge in dem Umsetzungsgesetz finden wir auch richtig. Aber eine Baustelle sehen wir bei der Zuständigkeit und der Zuständigkeit der BFDI, die zentral eben übertragen wird, weil wir die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder auch als Ansprechpartner für die KMU vor Ort sehen. Auch das hatten wir in der Anhörung angesprochen. Diesen Kritikpunkt sehen wir nicht ganz ausgeräumt, gerade weil es auch Überschneidungen geben wird zwischen DSGVO und Data Act, sodass wir hier auch die Befürchtung haben, dass es eher zu mehr Aufwand und Unsicherheit für Unternehmen kommen kann und eine zusätzliche Belastung. Von daher würden wir da lieber auch die Rolle der Landesdatenschutzaufsichtsbehörden stärken und werden uns deswegen bei dem Gesetzesentwurf enthalten.
Okay, und abschließend für die Linke, Frau Lemke.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal hat ja auch der zugrunde liegende Data Act relativ große Schwächen, weil er eben genau diese Unternehmensperspektive zum Datenteilen sehr in den Fokus rückt, aber gleichzeitig NutzerInnen nicht das Recht bekommen, ihre IoT-Geräte wirklich zu nutzen und dann wirklich das Recht auch zu haben, die Konzerne aus diesen Geräten auszusperren und eine wirkliche Datensouveränität zu erreichen. Das alles hat der Data Act nicht. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man in der Umsetzung auch die bestehenden Schutzstandards wirklich durchsetzt. Wir kritisieren, dass natürlich auch wie es in der Sachverständigenrunde geäußert wurde, dass es dort verfassungsrechtliche Bedenken gibt, eben die Zuständigkeit bei der BFDI zu haben. Und das ist ja auch nicht aufgegriffen worden. Und das hat ja auch gerade große Probleme, wenn Menschen sich eben beschweren wollen, weil der Unterschied zwischen Daten, die nach DSGVO behandelt werden und Daten, die nach Data Act behandelt werden, ist nicht immer, gerade für Nutzende, nicht immer eindeutig. Und deshalb wäre es besser, wenn das bei den Landesdatenschutzbehörden liegt, um dort einmal verfassungsrechtliche Klarheit zu schaffen, aber auch die Ansprechpartner zu reduzieren. Des Weiteren hätten wir es auch sehr gut gefunden, wenn es wirklich eine Verpflichtung gibt, auch über den Fortgang für Beschwerden zu informieren. Wir werden uns heute zu dem Gesetz enthalten.
Vielen Dank. Dann haben wir somit die Debattenrunde abgeschlossen. Dann kommen wir auch zu den Abstimmungen. Zunächst Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21-2377. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich dann ums Handzeichen. Es ist die CDU, CSU, es ist die SPD. Wer ist dagegen? Dagegen ist die AfD. Und wer enthält sich? Es enthält sich die Linke und Bündnis 90 die Grünen. Der Änderungsantrag ist somit beschlossen. Die zweite Abstimmung, die geht über den Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 21-2998 in geänderter Fassung. Wer dann dem Gesetzentwurf in geänderter Fassung zustimmen kann, den bitte ich ums Handzeichen. CDU, CSU und SPD. Wer ist dagegen? Dagegen ist die AfD. Wer enthält sich? Es enthält sich Bündnis 90 die Grünen und die Linke. Somit ist der Gesetzentwurf dann beschlossen. Und drittens Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD auf Ausschussdrucksache 21-2378. Wer dem dann zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Die SPD, die Linke, Bündnis 90 die Grünen und die CDU, CSU. Wer ist dagegen? Dagegen stimmt die AfD. Somit ist auch der Entschließungsantrag angenommen. Und unter Punkt B nehmen wir noch die Unterrichtung zur Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung zur Kenntnis. Somit ist der öffentliche Teil der Sitzung hiermit beendet. Ich bedanke mich bei dem Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer und darf darum bitten, dass sich die externen Besucherinnen und Besucher